Sehr geehrter Herr Braun, vor 5 Jahren habe ich 100.000 Euro in ein Unternehmen investiert, das Software entwickelt. Man hat mir einen Chart gezeigt, der steil nach oben zeigte. Und erfreulicherweise ging der Wert der Aktien auch danach weiter nach oben, sodass ich inzwischen einen Gewinn von rund 60% gemacht habe. Über den Kursverlauf hat mich mein Berater informiert, der ebenfalls dort investiert hat und dem auch die meisten Aktien gehören. Nun möchte ich einige der Aktien verkaufen, um den Gewinn neu anzulegen. Doch der Berater sagt mir, dass eine Auszahlung nicht möglich sei. Können Sie mir helfen? Mit freundlichen Grüßen, Anatol S.
Lass dir nichts gefallen. Heute mit dem Rechtsanwalt Franz Braun. Folge 8. Von A wie Aktie bis Z wie Zins. Basics zu Finanzprodukten.
Hallo Franz.
Hallo Julia.
Franz, du bist Partner eurer Kanzlei CLLB. Das B steht für dich, für Braun, Franz Braun. Und du hast die Kanzlei 2004 mitgegründet. Und du bist Spezialist in Kapitalmarkt und Gesellschaftsrecht. Was würdest du denn sagen, bist du selber jemand, der gut mit Geld umgehen kann?
Gute Frage. Mit Kapitalanlagen würde ich sagen, kann ich gut umgehen. Aber es gibt immer mehrere Komponenten. Das eine ist das Rechtliche. Und das andere ist das Wirtschaftliche, und ich bin kein Finanzberater und ich würde nicht sagen, dass alle meine Anlagen ganz toll laufen, aber zumindest weiß ich, was, wie und warum.
Im Grunde heißt deine Antwort auch, dass man das verstehen muss, wie man sein Geld anlegt.
Das wäre meine Empfehlung, also wenn ich schon nicht weiß, was die Struktur der Anlage ist, dann habe ich ein riesiges Problem, dann kann ich es ja gleich dann kann ich gleich irgendjemandem geben und sagen, mach was damit.
Genau. Heute soll es ja ganz grundlegend um das Thema Finanzprodukte gehen. Ich freue mich darauf, da vielleicht ein paar Basics von dir zu lernen. Ich kenne mich da nicht gut aus bei dem Thema. Deshalb lass uns doch direkt mal auf den Fall deines Mandanten schauen. Du kannst ja vielleicht nochmal in deinen Worten schildern, mit welchen Problemen ist er denn eigentlich zu dir gekommen?
Er hatte Geld angelegt, wollte es zurückhaben und ist jetzt nicht mehr drangekommen.
Wie kann das sein?
Das kann ganz viele unterschiedliche Gründe haben. Kann sein, dass derjenige, dem man das Geld gegeben hat, insolvent ist. Oder es kann sein, dass man einfach noch keinen Anspruch darauf hat, das Geld zurückzubekommen. Oder es kann sein, dass derjenige, dem man es gegeben hat, es einem nicht mehr zurückgeben will. Also das kann ganz viele unterschiedliche Gründe haben. Und das hängt eben auch mit der Art der Anlage zusammen, dass man beurteilen kann, unter welchen Voraussetzungen bekomme ich mein Geld oder einen Teil davon wieder zurück.
Er schreibt, er hätte 60% Gewinn gemacht. Also zumindest hat ihm der Berater das gesagt. Das ist doch eigentlich ganz schön viel, oder?
60%, das kommt wiederum auf die Anlage an. Das sind bei einer Aktie zum Beispiel schon gut, aber auch nicht die Regel. Bei einer Anleihe würde ich sagen, dass 60% eher spekulativ sind, schon enorm.
Vielleicht kannst du es nochmal einordnen. Was ist denn ein Kursgewinn, der sozusagen normal ist?
Da kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, zum Beispiel 60% in 5 Jahren ist schon viel. Das ist nicht normal. Als Anhaltspunkt kannst du da relativ einfach den üblichen Zinssatz nehmen. Wir haben momentan sind wir bei, weiß ich nicht, um 3-4%. Und das machst du dann mal 5. Also würde ich sagen 20%.
Vielleicht müssen wir auch ein paar Begriffe klären erstmal. Der Begriff der Rendite, könntest du den vielleicht erstmal erklären?
Ja, der ist sehr wichtig. Die Rendite ist das, was man am Ende herausbekommt, und zwar bar auf die Hand. Und die Rendite bezieht sich natürlich auf das, was ich vorher einbezahlt habe, wenn ich eine Aktie für 100 Euro kaufe und für 150 verkaufe, habe ich einen Gewinn von 50 Euro gemacht. Das entspricht einer Rendite von 50%.
Alles klar. Wie war denn jetzt also die Rendite deines Mandanten?
Naja, als er zu mir kam, hatte er noch gar keine Rendite, weil er eben noch kein Geld zurückbekommen hat. Und wenn man ihm ist zwar versprochen worden, dass der Kursverlauf ganz positiv ist und er ist selber von 60% ausgegangen, aber das ist nur ein sogenannter Buchgewinn und das hat nichts mit der Rendite zu tun.
Das heißt, eine Rendite ist es erst in dem Moment, wo es eben real um Geld geht, also wo dann auch der Gewinn ausgezahlt wurde.
Wo man es in der Hand hat dann, ja.
Mhm. So, jetzt schreibt er ja aber auch, dass sein Berater ihn über den Kursverlauf informiert hat. Ist das immer so?
Nein, um Gottes Willen. Man muss sich normalerweise immer selber darum kümmern, sich zu informieren, wie gerade der Kurs ist. Der Kurs ist ja auch nichts anderes als die Möglichkeit, die Anlage jetzt zu liquidieren und Geld zu bekommen. Kurs wird durch Angebot und Nachfrage geregelt. Dort, wo ein Wertpapier an der Börse gehandelt wird, gibt es einen Kurs. Und dann hat man die Möglichkeit, das Papier sofort zu veräußern. Es gibt aber auch viele Papiere, die nicht an der Börse gehandelt werden. Und da ist es dann schwierig, den aktuellen Preis herauszufinden. Das geht dann nur über eine Unternehmensbewertung. Das ist eine eigene Wissenschaft für sich.
Aber er schreibt ja von so Charts, die er da bekommen hat. Was hat das denn dann damit auf sich gehabt?
Naja, in dem Fall habe ich dann tatsächlich versucht herauszufinden, wie der Kurs tatsächlich ist übers Internet. Das geht relativ einfach. Und ich habe dann am Schluss der Recherche feststellen müssen, dass das Papier überhaupt nicht börsennotiert war. Das heißt, der Chart war im Prinzip frei erfunden.
Das heißt, es war alles gefaked?
Ja, in dem Fall war das einfach eine schöne Zeichnung, die ihm da vorgespiegelt wurde.
Und überhaupt nichts dahinter? Also es gab auch diese Firma nicht?
Die Firma gab es schon, aber die Aktie war nicht an der Börse gehandelt.
Das ist ja wahrscheinlich ein großer Schreck gewesen für den Mandanten, oder?
Ja, selbstverständlich. Allein, dass er nicht an sein Geld gekommen ist und dann sich dann noch herausgestellt hat, dass er hier im Schwindel aufgesessen ist, das war nicht schön. Nee. Es hieß halt, es ist ein Softwareunternehmen, das aufstrebend ist und der Berater ist selbst investiert. Und dann hat er sich gedacht, dann steige ich da halt auch eben ein. Also ich glaube nicht, dass er sich Gedanken darüber gemacht hat, was eine Aktie bedeutet und was genau diese Aktie bedeutet.
Mhm. Wie hast du denn dann rausgefunden, dass die gefaked waren? Also du hast schon gesagt, du hast geschaut, ob die gehandelt werden. Das kann man relativ schnell machen. Kannst du es nochmal kurz ausführen, wie?
Wenn man in Google die Aktie eingibt, dann kommen verschiedene Seiten. Und wenn da überhaupt nicht auf ein Unternehmen Bezug genommen wird und man auch keine ISIN, eine sogenannte Wertpapier-Identifikationsnummer findet und keine Börse und keinen Börsenkurs, dann wird man davon ausgehen müssen, dass sie nicht börsennotiert ist, die Aktie.
Das heißt, das sind die Punkte, auf die man achten müsste. Eine ISIN?
Auf jeden Fall. Also in Wertpapier ohne ISIN würde ich nicht investieren.
Und die entsprechende Börse, an der dann das Papier auch gehandelt wird?
Wenn ich das will, wenn ich nach einem börsengehandelten Wertpapier suche und das für mich Voraussetzung ist, dann selbstverständlich muss man vorher auch schauen, wo die denn überhaupt gehandelt wird.
Was hat man denn da für einen Vorteil, wenn ein Papier an einer Börse gehandelt ist?
Dass ich es jederzeit veräußern kann. Also ich kann, wenn ich an mein Geld will, dann muss ich nicht die Aktiengesellschaft fragen, bitte gib es mir zurück, sondern ich kann über Angebot und Nachfrage jemanden finden, der sich dafür interessiert und das zu dem jeweiligen Kurs kauft und das geschieht dann unmittelbar. Und das heißt, ich bekomme unmittelbar mein Geld für dieses Wertpapier. Und wenn die Aktie nicht börsennotiert ist, dann muss ich rumfragen oder eine Kleinanzeige schalten, wer mir diesen Unternehmensanteil abkaufen möchte. Wahrscheinlich gibt es mehr Aktiengesellschaften, die nicht an der Börse gehandelt werden, als die an der Börse gehandelt werden. Für die gibt es aber eben keinen richtigen Handel, sondern da muss dann jeder selber schauen, dass er jemanden findet, der es ihm abkauft. Und auch das passiert mitunter, aber ich würde das nicht unter dem Begriff Handel fallen lassen.
Spricht man, sobald eine Aktie an einer Börse gehandelt wird, vom regulierten Kapitalmarkt?
So kann man das sagen. Die Börsen sind reguliert. Es gibt allerdings auch im grauen Kapitalmarkt Börsen, wo Käufer und Verkäufer zusammengebracht werden. Das ist aber furchtbar illiquide. Also die klassischen Börsen, die wir kennen, würde ich mal sagen, sind regulierter Kapitalmarkt, ja.
Und dein Mandant ist eigentlich davon ausgegangen, dass es ein Papier ist, was an einer normalen Börse auch gehandelt wird. So, es gibt auch diesen Begriff des grauen Kapitalmarkts. Was ist denn damit gemeint?
Der graue Kapitalmarkt ist ein Kapitalmarkt ohne Aufsichtsbehörden. Der wird dominiert von Finanzvertrieben, würde ich jetzt mal sagen, die auch viele Steuersparmodelle vertreiben. Wertpapiere stehen da nicht im Vordergrund. Das heißt, die Vermögensanlagen, die da vertrieben werden, die sind nicht ohne weiteres zu veräußern. Bei Wertpapieren ist das Besondere, dass ich den Anspruch, den das Wertpapier verbrieft, einfach dadurch weitergeben kann und verkaufen kann, dass ich das Wertpapier weitergebe. Das ist zwar heute auch alles elektronisch und passiert über die Banken, aber im Prinzip ist das nach wie vor nichts anderes. Indem ich die Urkunde, die Wertpapierurkunde übergebe, übergebe ich den Anspruch. Und im grauen Kapitalmarkt sind die Ansprüche nicht so ohne weiteres übertragbar. Es gibt zum Beispiel viele Kommanditgesellschaften, da muss im Prinzip jeder zum Notar gehen, wenn er den Anteil, das sind Personengesellschaften, übergeben will. Also es ist deutlich komplizierter.
Sind damit auch so Steuersparmodelle gemeint?
Absolut, ja.
Oder Fonds?
Ja, es gibt aber auch viele, viele, viele Wertpapierfonds, die sind dann wieder anders. Aber ein Fonds ist im Prinzip nichts anderes als eine Anlage, in der mehrere andere Anlagen gebündelt sind, sodass man da eine gewisse Streuung hat. Und das kann auf der einen Seite wie auf dem grauen Kapitalmarkt dann in einer Personengesellschaft sein oder eben in einem Wertpapier verbrieft. Da gibt es auch verschiedene Unterformen. Es gibt zum Beispiel sogar börsengehandelte Fonds. Da kann ich den Anteil an dem Fonds ohne weiteres an der Börse verkaufen. Und dann andere klassische Fonds werden von Investmentgesellschaften ausgegeben. Da kriege ich auch ein Wertpapier. Aber da bestimmt sich der Preis nach der Berechnung des Investmenthauses, das Papier ausgegeben hat. Die müssen börsentäglich ihre ganzen Anlagen, die in den Fonds gebündelt sind, bewerten und errechnen daraus dann einen Ausgabe- und Rücknahmepreis. Das heißt, das ist was anderes als der börsengehandelte Fonds, bei dem sich der Preis dieses Fonds an Angebot und Nachfrage orientiert. Bei den Investmentfonds macht es das Investmenthaus.
Lass uns doch nochmal zu dem Beispiel deines Mandanten zurückgehen. Er hat sozusagen Aktien gekauft und hat 100.000 Euro investiert. Was hätte er denn zum Zeitpunkt des Erwerbs nochmal prüfen müssen? Also du hast von der Urkunde gesprochen, du hast von der ISIN-Nummer gesprochen, du hast davon gesprochen, dass man überprüfen sollte, wo diese Papiere gehandelt werden. Ist es das im Grunde, was er vorher am Anfang hätte überprüfen müssen? Für sich?
Ja, denke ich schon. Also das ist ja auch kein Hexenwerk. Einfach nur zu schauen, ist es ein Wertpapier? Was für ein Wertpapier ist es? Wo wird es gehandelt?
Mhm. Und er dachte ja jetzt, er wäre jetzt Aktionär mit dem Kauf dieser Papiere oder mit dieser Investition. Was genau hätte das für ihn bedeutet?
Als Aktionär ist man am Geschäftsgewinn beteiligt oder auch am Geschäftsverlust. Das heißt, inwieweit man Geld bekommt, hängt da davon ab, wie der Geschäftsverlauf des Unternehmens ist.
Jetzt ist es ja aber auch umgekehrt so, dass er mit dem Kauf der Aktien, er dachte ja eben, es seien Aktien, diesem Unternehmen Kapital zur Verfügung gestellt hat. Das ist ja auch der Sinn einer Aktie, dass eben das Unternehmen liquide ist.
Bei einer Aktie gibt man Eigenkapital. Das passiert so, dass das Unternehmen gibt erstmal die Aktie aus, dann der erste Käufer bezahlt dann dem Unternehmen was dafür und dann wird es, wenn es eine börsengehandelte Gesellschaft ist, dann wird die Aktie eben an der Börse gehandelt und der erste Käufer der Aktie, der kann die dann wieder weiter veräußern. Das heißt, der zweite Käufer hat mittelbar dem Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung gestellt, weil er hat ja eigentlich nur den Kaufpreis an den ersten Käufer bezahlt. Aber letztendlich geht es bei der Aktie um Eigenkapital, ja. Und bei der Anleihe ist es eben Fremdkapital. Auch Anleihen werden emittiert, aber da gibt der erste Käufer kein Eigenkapital, sondern Fremdkapital, weil die Anleihe unabhängig vom Geschäftsverlauf zurückzubezahlen ist.
Das bedeutet, kannst du ein Beispiel nennen?
Ein Beispiel für eine Anleihe, ja, dass ich eine Anleihe für 50 kaufe, die am Ende für 100 zurückbezahlt werden soll. Dann habe ich hier eine Rendite von 100% gemacht, wenn sie denn zurückbezahlt wird. Allerdings muss ich da eben auch das Insolvenzrisiko der Emittentin, der Anleiheschuldnerin tragen. Wenn eine Anleihe schon mal nur bei 50 gehandelt wird, dann gehen ganz viele Leute davon aus, dass unter Umständen nicht zurückbezahlt wird. Und dann ist es eben auch ein hohes Risiko. Und so erklärt sich auch die hohe Rendite. Das ist eine spekulative Sache, wenn ich für 50 kaufe und die Rückzahlung für 100 erwarte.
Okay, ja. Gibt es denn auch einen Unterschied, was Zinsen angeht bezüglich der Anleihe?
Unbedingt. Also eine Anleihe wirft normalerweise Zinsen ab. Da gibt es aber auch ganz viele unterschiedliche Ausgestaltungen während der Laufzeit. Das heißt, bis die Anleihe zurückbezahlt wird, bekommt man Zinsen, normalerweise jährlich.
Und bei der Aktie, sind auch fest ausgemacht.
Die sind normalerweise fest ausgemacht. Da sind aber viele verschiedene Varianten denkbar. Also es gibt zum Beispiel auch Zero-Bonds. Das hört sich jetzt erstmal schlimm an, weil da eine Null davor steht. Das heißt aber nur...
Klingt nicht verlockend.
Ja, das hat mir tatsächlich auch ein OLG-Richter gesagt, dass das ja was ganz was Krasses sein muss. Und da habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil Zero-Bond nur bedeutet, dass man die Zinsen nicht während der Laufzeit, sondern erst am Schluss dann kumuliert bekommt. Das ist alles. Aber wie gesagt, selbst ein OLG-Richter im OLG Frankfurt war da nicht sehr firm, sagen wir es mal so.
Ja, das ist ja gut, dann kann ich ja weiter Fragen stellen. Wir halten nochmal fest, eine Anleihe ist ein festverzinsliches Wertpapier mit einer festen Laufzeit. Also man bekommt die regelmäßig ausgezahlt, diese Zinsen, oder eben am Ende kumuliert in dem Zero-Bond.
Genau, wobei es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Anleihen. Die rechtliche Struktur ist einfach so, dass die Rückzahlung von bestimmten Umständen abhängig gemacht wird. Normalerweise ist es einfach nur ein Datum, dass die Laufzeit zu Ende ist. Ich kann aber auch sagen, wenn der Aschermittwoch auf den Dienstag fällt, dann zahle ich zurück. Hey, da gibt es ganz viele, viele Unterformen und komplizierte wirtschaftswissenschaftliche Berechnungen. Und ein relativ einfacher Fall ist zum Beispiel, dass die Rückzahlung zwar an einem bestimmten Datum erfolgt, aber nicht in Geld, sondern man bekommt eine bestimmte Anzahl von bestimmten Aktien.
Kann auch so verabredet sein.
Man kann fast alles verabreden. Also die Anleihebedingungen sind zwar allgemeine Geschäftsbedingungen, sodass es schon gewisse Grenzen gibt, aber ich sage jetzt mal, der wirtschaftlichen Kreativität sind da kaum Grenzen gesetzt.
Mhm. Das heißt, man kann auch nicht per se sagen, dass jetzt eine Anleihe sicherer ist als eine Aktie.
Würde ich nicht sagen. Es gibt genauso spekulative Anleihen, wie es spekulative Aktien gibt. Ich würde nicht per se sagen, dass eine Anleihe sicherer ist. Nee.
Wie könnte man das denn im Vorhinein prüfen, ob eine Anlage sicher ist?
Da würde ich entweder zu einem spezialisierten Anwalt gehen, der sich das anschauen soll, oder auch der Bankberater kennt sich da im Zweifel ganz gut aus.
Also das heißt, wenn ich mir jetzt unsicher wäre mit einer Anlage, dann könnte ich auch sagen, ich spreche jetzt erstmal mit dem Franz und kontaktiere dich. Such mir aus den Shownotes unseres Podcasts deinen Kontakt raus und kann dich dann auch nochmal fragen.
Ja, immer gerne, bitte.
Super, gut zu wissen. Franz, jetzt interessiert mich natürlich noch zum Schluss, wie es mit deinem Mandanten weitergegangen ist. Also es war ganz klar Betrug mit diesen Charts, die er da bekommen hat. Die waren irgendwie selbst gebastelt. Was habt ihr gemacht?
Wir haben den Berater verklagt, der ja auch die meisten Aktien dieses Unternehmens hatte und der unseren Mandanten da reingetrieben hat. Und letztendlich war das tatsächlich erfolgreich. Wir haben uns dann verglichen, aber zu einer sehr guten Quote. Und dann ganz am Schluss, als ich das Geld eingefordert habe, Da hieß es, dass das Investment gegen Rückgabe der Aktien eben rückabgewickelt wird. Und dann habe ich meinen Mandanten gefragt, oder ich habe ihm gesagt, er soll bitte die Aktien raussuchen. Und da hat sich dann eben herausgestellt, dass es gar keine Aktien gab. Aber letztendlich war es dann doch erfolgreich. Aber es war schon ein großes Hallo.
Und das heißt, euer Mandant, der hat seine ganzen 100.000 Euro dann wiederbekommen?
Der hat das Geld in dem Fall tatsächlich wiederbekommen, ja. Da war schon ein bisschen Glück auch dabei, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also das Unternehmen gab es ja wirklich. Weißt du, ob die mit irgendeiner Strafe dann zu rechnen hatten? Also ich meine, immerhin haben sie ja betrogen.
Ja, wir oder unser Mandant hat kein Strafverfahren angestrengt. Dem ging es nur darum, sein Geld wiederzubekommen. Und ja, deswegen, es war ein reines Zivilverfahren, kein Strafverfahren. Ich habe auch keine Kenntnis davon, inwieweit da noch ein Strafverfahren sich angeschlossen hätte.
Und durch die Presse ging es auch nicht, oder? Weil sind ja dann auch andere Anleger gegebenenfalls betroffen gewesen.
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich meine, dass wir uns da zu Stillschweigen verpflichtet hatten, damit er sein Geld wieder bekommt. Und deswegen ging das nicht nach außen.
Was würdest du denn sagen? Was ist so der wichtigste Tipp? Worauf muss man unbedingt achten, wenn man sein Geld investiert?
Man muss sich darüber im Klaren werden, was man will, wann man wieder an das Geld ran will, wie viel Rendite man haben möchte. Und dann kann man sich die verschiedenen Anlageformen anschauen und die Strukturen und was da in Frage kommt. Ich würde mir, wie ich schon am Anfang gesagt habe, überlegen, was will ich von wem, warum? Und dann kann ich auch einschätzen, wessen Insolvenzrisiko unter welchen Voraussetzungen ich zu tragen bereit bin.
Nun bist du ja kein Anlageberater, sondern Rechtsanwalt. Was ist denn dann sozusagen das, wo du den Rat geben kannst?
Ich bin ja ein Schreibtischtäter. Ich bräuchte sämtliche Unterlagen, die damit in Verbindung stehen. Und wie gesagt, ich bin kein Berater, ich kann keine Empfehlungen geben. Ich kann nur, wenn irgendwas im Raum steht, worin investiert werden soll, dann kann ich mir die vertraglichen Grundlagen anschauen und gegebenenfalls sagen, dass mir dieses oder jenes zweifelhaft vorkommt oder problematisch, und das kann ich dann auch mit dem Mandanten abstimmen. Unter Umständen kann man ja auch individuell noch eine andere Regelung vereinbaren. Das wird zwar bei so Massenprodukten nicht der Fall sein, aber es gibt ja auch individuelle Investmentverträge. Da kann ich dann behilflich sein und ein bisschen Klarheit vielleicht in die rechtlichen Strukturen bringen.
Vielen Dank, Franz. Wenn ihr rechtlichen Rat zum Thema Finanzprodukte habt, den Link zu den CLLB-Rechtsanwälten und insbesondere zu Franz Braun, den findet ihr in den Shownotes. Danke für euer Interesse und danke dir, Franz, für die Infos.
Danke dir vielmals, Julia.
Lass dir nichts gefallen ist ein Podcast im Auftrag der CLLB-Rechtsanwälte. Bei den Rechtsausführungen in diesem Podcast handelt es sich um die Rechtsmeinung von Rechtsanwalt Franz Braun. Eine Produktion von Studio 3, Anna Bilger, Vanessa Löwel und Julia Riethammer.